Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Die große Spezialfolge von Jetzt lass mich doch mal auslesen, unser Best of 2025, unsere Ausgabe, in der ich, Thomas André und noch wichtiger Antje Flemming vom Literaturhaus, in der wir unsere besten Liste des Jahres hier abfeuern und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bisschen auch noch Tipps geben wollen, was ihr vielleicht zu Weihnachten verschenken könnt.
Oder wünschen könnt,
indem wir hier wirklich nur das Beste vom Besten nochmal zum Besten geben. Top 10 also.
Wobei ich es total schwierig finde, ich hätte auch genauso gut 10 andere Bücher mitbringen können. Ja, ich finde dieses Auswählen, mich macht das total fertig. Also ich entschuldige mich bei allen, die ich nicht ausgewählt habe. Ich finde euch trotzdem gut.
Fertig macht es mich nicht ganz, aber naja, ein bisschen kuratieren kann man so eine Liste vielleicht auch. Aber die Wahrheit ist, ich habe Wert darauf gelegt, dass ich auch wirklich die genommen habe, die ich auch wirklich einfach gerne gelesen habe. So.
Ja, das habe ich auch gemacht, aber da habe ich noch 10, 15 andere. Ne?
Also, was ist denn, wir machen einen Countdown von 10 auf 1, was ist denn bei dir das 10 Best auf Platz 10?
Ich dachte, du fängst an, damit ich hören kann, okay, wie man das macht.
Ich fange gleich mal an mit Lokalkolorit, mit Hamburg. Bei mir ist auf Platz 10 Katharina Hageners Roman Flusslinien, der im Frühjahr erschien.
Toller Roman. Ich habe ihn nicht auf der Liste, aber er ist toll.
Es ist ein schönes Buch und Katharina Hagener hat noch nie enttäuscht, also mich auf jeden Fall noch nie und sonst auch nicht. Hat ja mit dem Geschmack von Apfelkernen gleich mit dem Debüt wirklich ein ganz tolles, wunderbares Buch. Hat sie auch irgendwie so dieses Genre fast begründet, Millionenseller und auch verfilmt. Und danach hat Katharina Hagener aber natürlich auch weitergeschrieben und auch die Romane danach, es sind alle, finde ich, jeder für sich stehend, alle gelungen. Dieser vielleicht besonders spielt in Blankenese, handelt, ist ein Mehrgenerationenroman, taucht mit seinen Helden auch tief, Heldinnen und Helden tief in die Hamburger Geschichte. Es geht auch ein bisschen um den Krieg und die Heldin ist halt 102 Jahre alt, hat aber eine Enkelin, die natürlich wesentlich jünger ist und auch mal in Australien kurz gelebt hat. Aber hauptsächlich spielt das hier alles eben in den Elbvororten. Das kann man als Hamburger einfach nur mögen. Ist sehr kenntnisreich. Die Autorin lebt dort selbst. Wir befinden uns teilweise im Römischen Garten, am Elbstrand. Wir finden uns in einem fiktiven Seniorenheim und gehen dort, erleben dort mit den Heldinnen und Helden eben, glaube ich, nur 2 Tage spielt die Handlung und das ist, es geht ein bisschen um die Untergrundierungen des Lebens, um die Strömungen, die ein Leben bestimmt haben. Eben die, kann man gut die Analogie zu unserer schönen Elbe hier ziehen. Das finde ich alles wirklich ganz fein gearbeitet und schön gearbeitet und Katharina Hagener schreibt sowieso eine super Prosa. Schöne Prosa ist war auch ein Bestseller, zu Recht und mit meinem Platz 10 Katharina Hageners Flusslinie. Was ist dein Platz 10, liebe Antje?
Mein Platz 10 ist Stehlen, Schimpfen, Spielen von Barbie Markovic, erschienen bei Rowohlt 100 Augen.
Ein sehr lustiges Buch.
Ein wahnsinnig komisches Buch. Barbie Markovic ist vielleicht manchen bekannt als Verfasserin von Mini-Horror im Residenzverlag. Dafür hat sie den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen. Mhm. Und das hier sind jetzt ihre Poetikvorlesungen. Und es ist unglaublich lustig, wie sie da rangeht. Also sie beschreibt praktisch das Scheitern einer Autorin. Also sie wird sie wird 2 Jahre vorher gefragt, ob sie dann und dann eine Poetikvorlesung halten möchte, was natürlich immer so die Krönung der Karriere von Autorinnen und Autoren ist, wenn sie ihre Poetik weitervermitteln können. Und sie sagt, ja, klar, mache ich das. Und dann die Zeit tickt, sie kriegt nichts zu Papier, sie hat keine Ahnung, was eine Poetikvorlesung ist. Und das beschreibt sie so klug und so witzig, dass man einfach die ganze Zeit nur lachen möchte. Und das ist schon lustig, wenn man das selber liest. Aber wenn sie selbst das liest, also ich bin ein riesiger Fan von Barbie Markovic geworden in diesem Jahr.
Sie war bei euch im Literaturhaus.
Die war im Literaturhaus schon im Juni zusammen mit Giovanna Reisinger. Und Barbie Markovic rockt echt die Bühne. Und ich kann wirklich nur sagen, guckt euch diese Frau an und lest die Bücher. Das ist wirklich ganz fantastisch. Und letztlich referiert sie halt auch über diese, was der Titel aussagt, das Stehlen, das Schimpfen und das Spielen. Und das ist einfach sehr, sehr vergnüglich. Machtverhältnisse werden hier geschreddert und es ist einfach irgendwie, sie nimmt kein Blatt vor den Mund und sie ironisiert sich selbst. Und ich liebe Menschen, die selbstironisch sein können.
Was ist ihre Muttersprache nochmal?
Also sie ist in Belgrad geboren, also ja. Dann war das damals wohl serbo-kroatisch.
Genau, und das ist aber auch ja, Wahnsinn, dass immer wieder, dass dann die zweite Sprache auch zur Literatursprache wird und beeindruckend. Ich habe sie live nicht erlebt, aber das Buch hat auch schon bei mir seine Wirkung getan. Mein Platz 9 ist Christine Bilkhaus Halbinsel. Ja, das war
du bleibst in Hamburg.
Das war der prominente Moment auch für die Hamburger Literatur. Christine Bilkau hat den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen, hätte, glaube ich, niemand erwartet. Da waren so Schwergewichte.
Aber ich habe es gehofft.
Ich habe es auch gehofft, natürlich, aus lokalpatriotischen Gründen und kann man dann im Abend auch schön drüber berichten. Frau Bilkau ist, Christine Bilkau ist tolle Autorin, ist, was ist ihr vierter Roman? Und auch wirklich jedes Buch steht für sich und man erkennt trotzdem immer, wer da schreibt. Hier geht es um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Das grobe Thema ist eine Frau, die so 50 ist und selbst nochmal auf dem Sprung ist, lebt als Bibliothekarin in Nordfriesland und möchte nochmal eben neu starten, neues Kapitel. Und dann plötzlich ist die Tochter wieder da, die eine kleine Lebenskrise hat, kann man sagen, und dann finden diese Frau, diese beiden Frauen nochmal neu zusammen. Die Mutter ist nochmal für ihr Kind auf eine gewisse Art und Weise verantwortlich und es geht in dem, dieser kurze, relativ schmale Roman ist themenreich. Es gibt auch andere Themen, wie auch ein Unternehmen, das Greenwashing betreibt. Da geht es dann irgendwie auch um unseren Planeten und Umweltschutz und Klimawandel. Aber das wird eben ja, das ist kein Themenroman. Es wird einfach sehr intelligent und sehr ökonomisch bearbeitet. Und eigentlich geht's Großthema um ja die Beziehungen von Menschen zueinander, gerade im familiären Kontext. Theodor Storm spielt eine Rolle. Makelloses Buch, ganz toll. Da können wirklich alle Eltern etwas mit anfangen. Und vielleicht auch die erwachsenen Kinder von Eltern. Platz 9, Christine Bilkaus, Halbinsel. Was ist dein Platz 9?
Mein Platz 9 ist Der Kaiser der Freude von Ocean Vuong, was wir ja auch hier schon mal besprochen haben vor einiger Zeit. Erschien im Hansa Verlag in der Übersetzung von Ann-Christine Mittag und Nikolaus Stingel. Ja, und Ocean Vuong ist ja sozusagen eine Art Popstar der Literaturszene. Das ist sein zweiter Roman, er ist eigentlich Lyriker und in diesem Roman hier verarbeitet er wieder autobiografische Erlebnisse. Es ist ein großer Amerika-Roman und vielleicht auch ein großer Roman über das Scheitern und über Freundschaft. Und ganz besonders bleibt einem in Erinnerung diese Szenen, die sich da in diesem Imbiss, wo der Protagonist arbeitet, abspielen. Das ist halt so eine Art zweite Familie für die dort arbeitenden und die Abgehängten. Und das ist irgendwie sehr, sehr liebenswert und komisch und auch irgendwie ergreifend, was sich da abspielt. Und wir haben es halt hier auch mit einem queeren Protagonisten zu tun, der einen Verlust erlitten hat und der letztlich dann auch nochmal so eine Freundschaft eingeht zu einer sehr, sehr viel älteren, in die Demenz abgleitenden Frau, die aus Litauen kommt und ihre Kriegs- und Verfolgungserfahrung zu verarbeiten sucht. Und also Ocean Vuong ist halt einfach ein großer Sprachkünstler, was die beiden Übersetzer hier auch wunderbar wiedergegeben haben. Und er ist einfach ein wahnsinnig menschlicher Autor, der auch auf seine Art und Weise irgendwie diese ganze Politik und diesen krassen Umschwung in Amerika zu besprechen weiß. Ich kann das sehr empfehlen.
Spielt das in der erste Obama-Legislatur?
Ja, ja, es spielt vor einigen Jahren, aber trotzdem, man hat irgendwie so das Gefühl, dass es kippt hier gerade alles. Es ist ein sehr düsteres industriell, also ehemals industriell geprägtes Amerika. Das ist jetzt keine Rocky Mountains
oder Linke, so, was er da beschreibt. Der Linke, Ocean Vuong, der ja hier auch, den habt ihr ja vom Literatur aus dem NDR noch nach Hamburg geholt, Siebermann Studio, und da hat er ein bisschen erzählt und ein bisschen diesen Roman in Kontext gesetzt. Der sieht ja auch die Obama Präsidentschaft ja. sehr kritisch. Mhm. Und man kann aus der Obama-Präsidentschaft auch schon irgendwie Trump erklären. Das spielt an diesem Roman am Rande eine Rolle. Es ist vor allen Dingen halt auch ein Roman über Menschen. Es ist ein relativ dickes Buch, 500 Seiten, habe ich auch gerne gelesen, ja. Mhm. Bleiben wir in Amerika. Ich gehe aus Hamburg jetzt Bilka und Hagener weg. Mein Platz 8 ist Rachel Kushners See der Schöpfung. Mhm. Rachel Kushner ist eine meiner Lieblingsautorinnen, habe jedes Buch von ihr, gerade Flammenwerfer, sehr gerne gelesen und ich hatte im Sommer auch dieses Buch mir sofort gegriffen, habe es dann aber, weil ich so viel andere Sachen machen musste und es hat nichts damit zu tun gehabt, dass es mir jetzt nicht gefallen hätte, ich habe es aber dann erstmal aus der Hand gelegt und habe es erst dann jetzt zu Ende gelesen, als der neu gelaunchte Spiegel-Buchpreis dieser Autorin verliehen wurde. Ich habe sie dann auf der Preisverleihung hier auch kurz erlebt. Es geht um Rachel Kushner, nette, sympathische Person sowieso. Und es ging in diesem Roman, geht es um eine Frau namens Sadie Smith, die ehemalige FBI-Agentin ist und von einem privaten Auftraggeber, der nicht näher beschrieben wird, nach Frankreich geschickt wird und dort eine Aktivistengruppe, die sich für Umweltbelange einsetzt, sich da einschleust und mit denen dann Beziehungen eingeht. Die Frau ist nicht so wirklich sympathisch, sie wird als sexy 30-something beschrieben, die auch ihren Körper eben benutzt, um diese Gruppe zu infiltrieren. Sie schläft dort eben auch mit einem Mann, um dort überhaupt landen zu können in dieser Gruppe und so. Und das ist irgendwie ein Agentenroman, aber irgendwie auch nicht. Es ist themenreich. Es geht viel auch um eine zweite Figur ist hier ein Mann, der sich in ein Höhlenleben zurückgezogen hat und das Leben der Neandertaler preist. Also Neandertaler besser als Homo sapiens. Und Rachel Kushner versteht es, diese Themen da so einzuweben, ohne dass man das Gefühl hat, sie schreibt hier einfach Wikipedia-Einträge auf und es lest sich doch alles immer sehr leicht weg. Ich habe das Buch, wie gesagt, jetzt zu Ende gelesen und Rachel Kushner lohnt sich jedes Buch, so auch dieses. Dein Platz 8, liebe Antje.
Ja, mein Platz 8 ist Jacaranda von Gal Fay im Piper Verlag erschienen. Gal Fay ist, ich weiß gar nicht, wie bekannt er ist. Ich glaube, bei gewissen Leuten bei Leuten, die französischsprachige Literatur sehr schätzen, ist er sehr, sehr bekannt. Er ist 1982 geboren in Burundi. Er hat eine Mutter, die aus Ruanda kommt und einen französischen Vater. Und er hat sein erster Roman hieß Kleines Land. Und damit wurde er für den Prix Goncourt nominiert. Das ist ja der wichtigste Literaturpreis in Frankreich. Und Jacaranda jetzt wurde auch hoch dotiert, hoch ausgezeichnet und war viele, viele Jahre auf der französischen Bestsellerliste. Wochen, nicht Jahre, Entschuldigung. Und es geht um es hat autobiografische Züge, würde ich sagen. Es geht um Milan. Das ist ein Junge, der in Versailles aufwächst und dessen Mutter aus Ruanda kommt und aber überhaupt nicht erzählt, was sie erlebt hat. Er weiß praktisch nichts über die Vorgänge dort im Land, bis dann eines Tages ein Kind bei ihnen ankommt, ein kleiner Junge, der heißt Claude, der offenbar schwerst traumatisiert ist und der irgendwie zur Familie zu gehören scheint. Und Milan versucht dann über die Jahre, als er selbst erwachsen ist, dieses Geheimnis zu ergründen und überhaupt zu verstehen, was in seiner Familie vorgefallen ist. Und reist dann nach Ruanda, lernt da seine Großmutter kennen, die eine sehr autoritäre, herrische Person ist, aber irgendwie auch sehr, sehr faszinierend. Findet dort halt Freundschaften in so einer also er lernt einen Typen namens Sartre kennen, der sozusagen so Straßenkinder um sich schart und die dann auch so kleinkriminelle Geschichten ablaufen, der aber irgendwie so eine Art Vaterfigur auch für ihn wird, weil halt in seiner Herkunftsfamilie einfach nur geschwiegen wird über alles. Also das ist eine unglaublich schlimme Erzählung. Also es ist eigentlich ganz still, aber man merkt eben dieses Schweigen, was da irgendwie so im Raume ist. Und ja, er erzählt dann, Gal Fay erzählt dann von der Faszination von Milan für das Land Und er fängt dann auch an, darüber zu forschen. Und das ist einfach eine Welt, die hier aufgemacht wird, von der wir selber halt, glaube ich, auch sehr, sehr wenig wissen. Es gab ja mal diesen Film Hotel Rwanda in den 90er Jahren da oder in den 2000er Jahren, da erinnere ich mich noch ganz gut dran. Aber ansonsten sind das Themen, die uns hier sehr selten erreichen, abseits der Nachrichten. Und das Schöne an dem Roman ist die Sprache, also übersetzt übrigens von Brigitte Große, die auch ja hier in Hamburg lebt, gemeinsam mit Andrea Alvermann. Und das ist eine sehr empathische, zarte Sprache. Und Gael Fay war auch in Hamburg. Und es war ganz toll, weil es ganz, ganz voll war. Ganz viele junge Leute. Mhm. Und ich habe dann erfahren, dass eben seine Bücher auch an der Uni Hamburg hier unterrichtet werden. Genau. Und die Studis haben da mal den Weg an den Schwanenweg gefunden. Und das war schön.
Und Sie haben mitbekommen, dass der Autor bei euch liest. Das ist auch schon mal was.
Den sozialen Medien sei Dank.
Ja, gut. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber du hast es ein bisschen bei mir gepitcht.
Genau. Jacaranda ist übrigens dieser wunderbar lila blühende Baum, der ist auch auf dem Cover drauf. Mhm. Und ich habe recherchiert und ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber ich muss jeden Tag den Heidenkampfsweg entlang fahren. Und ich glaube, da stehen drei solche Bäume, die eigentlich sonst nur in Afrika zu Hause sind. Ich werde das nochmal überprüfen im Frühjahr.
Danke für deinen Platz 8. Mein Platz 7 ist Kaveh Akbars Buch Märtyrer. Märtyrer mit Ausrufezeichen. Wir sind wieder in Amerika, übersetzt von Stefanie Jacobs und Jürgen Brokan. Kaveh Akbar ist auch eigentlich Lyriker. Die New York Times nannte ihn mal Poetry's Biggest Cheerleader. Das klingt doch schon mal ganz gut. Er ist in Teheran geboren, der Autor, und dann hauptsächlich im Mittleren Westen aufgewachsen. Und das hat er gemein mit dem Helden seines Buchs. Es ist für mich wirklich das Buch, ich glaube, die Überschrift hatte ich damals gewählt, so in meiner Buchvorstellung, so sinngemäß, das Buch sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Wenn Sie es tun, sind Sie selbst schuld. Ach Mensch, wenn das eigentlich reinzieht. Toller Flow, tolle Prosa. Es geht um diesen Helden, der eine Mutter hat, der er verlustig gegangen ist, schon sehr, sehr früh. Und zwar ist die gestorben in einem iranischen Flieger, der nach Amerika, der gerade abgehoben war und nach Amerika fliegen sollte und dann von den Amis abgeschossen wurde, unabsichtlich. Iran hat das lange bezweifelt. Das gibt es also wirklich, diesen Vorgang. Alles andere hier ist fiktional. Und es geht ein bisschen um dieses Aufwachsen als Migrant in Amerika. Er ist teilweise sehr amerikanisch, unser Held, und er hat diesen einen Spleen, dieses Thema Märtyrer, also Leute, die für etwas gestorben sind. Seine Mutter ist quasi für nichts gestorben, und dem geht er nach und reist da auch herum und setzt sich, geht zu einer Künstlerin, die dem Tode geweiht ist, aus dem Iran stammt und die in einem großen New Yorker Museum dort sich den Besuchern präsentiert, und er mischt sich unter diese Zuschauer. Es ist aber nur eine von vielen Geschichten. Dieser junge Mann liebt bisexuell, also ist noch nicht festgelegt, hat auch mal was mit einer Republikanertochter, also amerikanischer geht's dann vielleicht auch nicht. Den Stoff so auf den Punkt zu bringen, ist gar nicht so leicht, aber das spricht nicht gegen dieses Buch überhaupt nicht. Ich habe das wirklich auch atemlos gelesen. Donald Trump kommt drin vor, Präsident Schreihals wird er genannt. Vielleicht war auch das der Grund, dass das eines von den Büchern ist, die auf Obamas Empfehlungsliste kamen. Du kennst diese Listen, ne? Die Listen von Obama.
Summer Reading List.
Genau, was die Popmusik auch angeht und so. Ja, ich gucke da immer noch drauf, jedes Jahr.
Ja, das ist auch cool.
Ja, auf jeden Fall.
Immer tolle Titel.
Ja, definitiv. Also mein Platz 7, Märtyrer von Kaveh Akbar.
Ja, mein Platz 7 führt uns wieder zur deutschsprachigen Literatur. Helga Schubert. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich Helga Schubert sehr verehre. Sie ist 1940 in Berlin geboren. Sie hat zu DDR-Zeiten neben ihrer Arbeit als Psychotherapeutin immer schon geschrieben, wurde aber zum Teil erst im Westen veröffentlicht, und vieles wurde in der DDR auch zensiert. Und sie hat ja diese unglaubliche Erfolgsgeschichte, dass sie halt 2020 auf Einladung von Insa Wilke am Ingeborg-Bachmann-Preis teilnehmen konnte, weil während des Corona-Jahres dieser digital stattfand. Sonst hätte sie gar nicht reisen können, weil sie sich um ihren schwerkranken Mann kümmern musste. Und sie hat diesen Bachmann-Preis gewonnen mit 80 Jahren. Das ist also wirklich ziemlich Wahnsinn. Und daraufhin ist dann ein großes Interesse entstanden an ihrer Literatur, sowohl an den Sachen, die sie jetzt schreibt, als auch an den Büchern, die in der Vergangenheit erschienen sind. Judasfrauen beispielsweise kann ich sehr empfehlen. Das sind so Porträts über Frauen, die absichtlich oder unabsichtlich zu Verräterinnen während des Nationalsozialismus wurden. Und das neue Buch jetzt heißt Luft zum Leben. Das ist ein Erzählband mit Texten aus 65 Jahren praktisch. Also das erste Gedicht stammt aus dem Jahr, wo Helga Schubert selbst, also 20 Jahre alt war, und halt bis zu Texten aus dem Jahr 25, die sie in erster Linie als WhatsApp-Nachrichten formuliert hat, weil sie halt so angespannt und so beschäftigt war mit der Pflege ihres Mannes, der inzwischen verstorben ist. Und da hat sie diese Vignetten, nennt sie das, an ihre Lektorin geschickt, und diese haben halt auch Eingang ins Buch gefunden. Und das sind, ja, es sind ganz unterschiedliche Geschichten. Es geht halt natürlich um die Diktatur, um das Bespitzeltwerden, und es geht aber auch, es hat auch so was Resümeehaftes von so einer, unglaublich erfahrenen Frau, die so viel erlebt hat und trotzdem niemals bitter geworden ist. Und das ist das, glaube ich, was ich an ihr so schätze. Die strahlt eine unglaubliche Lebensfreude aus und hat im Literaturhaus auch erzählt, dass sie gerade noch Verträge für 3 weitere Bücher, also sie wird im Januar 86, für 3 weitere Bücher abgeschlossen hat. Und das bewundere ich wirklich.
Helga Schubert
auch so viel Power.
Definitiv. Helga Schubert ist eine der besten Geschichten im Literaturbetrieb.
Irgendwie ja, oder?
Definitiv. Das ist so, ja.
Da werden wir noch lange drüber sprechen.
Toller Platz 7.
Danke.
Ja, die sollten wir hier noch im Podcast mal machen, ne, Helga Schubert?
Ja, warum nicht? Wenn du sie auch gern magst.
Das machen wir. Mein Platz 6, ja, ist, war, glaube ich, letztes Jahr auf Platz 1. Fast hätte ich es auch dieses Jahr auf Platz 1, aber habe ich nicht gemacht. Karl-Uwe Knausgårds, Die Schule der Nacht, ja, Knausgårds.
Ist wie, dasselbe Buch? Oder
Nein, aber genau. Knausi. Von Knausi macht ja gerade sein, arbeitet ja gerade wieder größenwahnsinnig an einem neuen Zyklus. Oh Gott. Und der Morgenstern-Zyklus, und das ist so eine Art Mystery und Fantasy und Stephen King und ein bisschen Grusel. Und trotzdem auch typischer Knausgård, nämlich es geht ganz viel um die Beziehungen von Menschen zueinander, um zwischenmenschliche Dynamiken, um Alltag, aber eben mit einer klaren Metaebene. Und das ist hier ein bisschen das Metaphysische. Die Obergeschichte ist ein neuer Stein, ein neuer Stern erscheint am Himmel.
Ach, das gibt's ja auch am Schauspielhaus als Stück. Jetzt fällt's mir gerade ein.
So ist es.
Und das war toll.
Und da irgendwie verändert sich einiges auf Erden. Dieser Stern hat Einfluss auf das Betragen der Menschen. Es zum Beispiel, oder große Sache, die sich verändert, ist, es sterben plötzlich über einen gewissen Zeitraum, stirbt niemand mehr. Also ein Bestatter spielt eine große Rolle in diesem Zyklus, aber ganz viele andere Menschen. Und dieser Band, um den es jetzt geht, die Schule der Nacht, das ist der vierte Band, die vierte Lieferung, vierte Teil. Und den kann man aber einfach so lesen. Die anderen vielleicht, die anderen nicht unbedingt, aber den auf jeden Fall. Und der ist einfach rausgelöst. Und da kommen auch nicht die Figuren vor, die wir bis jetzt schon in den ersten 3 Bänden kennengelernt haben. Da geht es um einen Künstler, einen jungen Mann namens Christian, der in Norwegen aufwächst, 80er Jahre. Und wir erfahren ganz viel erstmal auch von seinem Dasein als Jugendlichem. Und schon da denkt man, das ist wirklich faszinierend. Wir hatten es eben schon bei Rachel Kushner, wo die Heldin auch nicht jetzt 1A jemand ist, mit dem man sich total identifiziert. Aber hier, dieser junge Mann, der ist nicht wirklich sympathisch. Und das Erschreckende ist, er verhält sich so egoistisch, vielleicht noch ein kleines bisschen egoistischer als wir, aber trotzdem, man kann sich in ihm wiedererkennen. Und wie er ist seinen Eltern gegenüber und seiner Schwester, die drogenabhängig ist, ist er nicht besonders freundlich. Aber es ist, ja, man ist halt in der Familie auch den anderen gegenüber nicht freundlich. Gerade wenn Weihnachten ist, spielt hier eine Rolle. Und später ist es dann so, dann gibt es einen kranken Cut und dann ist dieser Mann plötzlich berühmter Künstler. Und er hat aber auf dem Weg dorthin, kam es zu einem Ereignis, das ich jetzt nicht benenne, das ihn irgendwie zu einem Schuldigen gemacht hat. Und er ist eine Art faustischen Pakt eingegangen. Also das Faust steht hier irgendwie über allem. Und das Buch ist 600 Seiten dick so ungefähr. Und ich habe es wieder verschlungen. Und
hast du alle Knausgårds gelesen?
Ja.
Oha.
Und er hat nicht gerade wenig geschrieben. Ich mag ihn einfach, bin wirklich großer Fan. Und ja, das ist das, was ich so, das erinnert mich immer an meine, wie ich angefangen habe. Und du kennst das auch, Antje, deswegen empfehle ich dir es eigentlich auch. Du hast vor kurzem mit Jan Ehler zusammen den Stephen King-Abend gemacht. Ja. Und da habt ihr ja auch berichtet von den intensiven Lektüre-Erlebnissen. Und die waren vielleicht die allerersten für euch Stephen King. Für mich war es das übrigens auch. Vielleicht ein bisschen weniger als bei euch. Ich habe mir The Stand, jetzt deinen Lieblings-King, wirklich nochmal auf die Liste gelegt. Das muss ich mal lesen, wenn ich Zeit habe. Und diese Knausgård-Lektüre erinnert mich extrem daran. Es ist nicht so gruselig, ist nicht ganz so gruselig, natürlich nicht. Aber ich verschlinge das wirklich. Nichts erinnert mich mehr an die intensiven Leseerfahrungen meiner Jugend als Knausgård und gerade dieser Zyklus. Du musst den eigentlich lesen. Fang mir Morgenstern an, so heißt, wie der ganze Zyklus heißt, auch der erste Band. Also mein Platz 6. Was ist dein Platz 6?
Also mein Platz 6 ist was völlig anderes und das ist ja auch das Schöne an unserer Leseerfahrung hier. Katrin Bach, Lebensversicherung, bei Wohland und Quist erschienen, der Debütroman einer der Lyrikerin Katrin Bach, die kreatives Schreiben in Hildesheim studiert hat und bislang 2 Lyrikbände vorgelegt hat. Und dieser Roman ist wirklich lustig und traurig und originell und alles zusammen und alle müssen ihn lesen. Es geht um die Tochter von 2 Vertretern, Vertreterinnen. Genau. Die leben in einer kleinen Stadt in Hessen. Und die Eltern kennen halt praktisch alles, was in diesen Familien dort vor sich geht, weil sie halt alle versichern und weil man immer zu ihnen kommt, wenn irgendwas passiert ist. Und dass die Sensation ist die Art, wie das geschrieben ist. Also Katrin Bach erzählt ganz, ganz viel in Listen, so ein bisschen in Mundart, aber so ganz sparsam und mit so einem riesigen Humor, so dass das so ganz leichtfüßig daherkommt. Und dann merkt man aber, dass das auch eine Geschichte von Verlust und von Trauma, ja, und von Ängsten ist. Und auch eine Geschichte, wie man sich aus all diesen Spießermief befreien kann. Und für Katrin Bach oder für die Protagonistin in dem Buch ist es das Schreiben, ne? Also das selbst künstlerisch tätig sein. Aber ich kann das wirklich sehr, sehr empfehlen.
War Longlist oder Shortlist? Ich weiß gerade nicht mehr.
Es war auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis.
Die war auch Literatur beim Longlist.
Ja, genau. Da werden ja immer fast alle vorgestellt. Da war sie auch da. Und es ist wirklich, und sie liest auch ganz fantastisch. Also
so ein schönes, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ein schönes Buch, auch gut gesetzt, also anders gesetzt, also vom Layout her auch anders.
Genau, das ist auch blau. Ich glaube, die Schrift ist blau. Und es ist, also man wird sich amüsieren und es wird einen sehr, sehr ergreifen. Und noch am allerbesten ist, wenn man es von ihr vorgelesen bekommt. Katrin Bach, Lebensversicherung.
Dein Platz 6. Würdest du mit Platz 5 weitermachen? Weil mein Platz 5 ist dein Platz 3. Und deswegen hebt man das ein bisschen auf. Was ist bei dir auf Platz 5?
Ach so. Auf Platz 5 ist bei mir Joy Williams, deren Stories 2 gerade bei DTV erschienen sind. Und wenn mich jemand vor einem Jahr gefragt hätte, wer ist eigentlich Joy Williams, hätte ich vermutlich mit den Schultern gezuckt und das, ich sag mal so, Mut zur Lücke. Ich kannte sie nicht, jetzt kenne ich sie aber, sogar persönlich. Und Joy Williams ist Jahrgang 1944 eine der wichtigsten und eine der unbekanntesten amerikanischen Autorinnen. Sie schreibt seit den 70er Jahren, sie ist wirklich so eine Writer's Writer, also Franzen bezieht sich auf sie. Mhm. Lauren Groff, Hernan Diaz und alle finden diese Autorin ganz toll. Sie hat Romane geschrieben und sie hat eben vor allem Erzählungen geschrieben und die sind jetzt praktisch 40 Jahre nach Erscheinen erst ins Deutsche.
Bei DTV macht sich da gerade drum
verdient. Bei DTV ins Deutsche verdient, übersetzt genau. Worden. Jetzt der Band Stories 2 von Julia Wolf. Und die Autorin lebt in Tucson, Arizona auf einer Ranch, wo sie auch irgendwelche Tiere füttert, die sie, ja, naja, also sie Also sie ist eine ganz beeindruckende Person, die sich auch schon lange, lange ökologisch engagiert, also weit bevor das irgendwie so en vogue war. Und sie erzählt halt von Außenseitern, von seltsamen Menschen. Also sie hat eine Geschichte beispielsweise, die ist so super witzig. Da geht es darum, dass ein Mann seiner Frau ein Auto schenken will. Jetzt habe ich vergessen, was das irgendwie für eine coole amerikanische Marke war. Jedenfalls ist dieses Auto komplett durchgerostet und kaputt. Und sie gehen in verschiedene Werkstätten, wo aber auch die Mechaniker gleich so eine Art Lebenshilfe, philosophische Ratschläge erteilen. Also der Mechaniker sagt dann auf einmal, was ist der Mensch? Und es läuft darauf hinaus, dass die beiden sich das Auto in ihr Wohnzimmer stellen und dann da immer da drin sitzen und Cocktails trinken. Läuft es ab. Es passieren halt immer völlig unvorhergesehene Geschichten und sie erzählt das oder beschreibt es aber mit einer Nonchalance, dass man ihr das also komplett abnimmt. Und sie war auch im Literaturhaus, also ich meine, das wiederholt sich jetzt hier so ein bisschen, es war nicht ganz voll, aber es war voller Hamburger Autoren und Autorinnen, die sie nämlich alle kannten.
Das wundert mich gar nicht.
Und die sozusagen abgöttisch verehren zum Teil. Ne? Und
ist auch eine tolle Autorin.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich kannte sie auch nicht, aber jetzt wird mir das eigentlich klar, was das für eine Sensation letztlich ist, dass sie nochmal auch nach Deutschland gekommen ist mit über 80 Jahren, sich das auf sich genommen hat, ne? Ja. Also das ist Joy Williams bei DTV, Stories on Stories.
Da darfst du dich ruhig wiederholen, was das Literaturhaus-Programm angeht. Du hast, was das angeht, ja auch, würde ich jetzt mal einfach sagen, gut abgeliefert. Das hat sich gut eingefügt. Du hast interessante Leute geholt und genau, und Joy Williams ist eine tolle Autorin. Bei meinem Platz 4 ist, Platz 5, wie gesagt, kommen wir gleich zu, dein Platz 3. Platz 4 bei mir ist eine junge Autorin namens Annegret Liebhold. Der Roman heißt Untergrund.
Das ist der Haberfond-Preis, oder?
Das ist der, genau. Mhm. Die hat den Haberfond-Debütpreis gewonnen, spielt in der fränkischen Provinz und handelt von dem zwischenzeitlichen Abgleiten der Ich-Erzählerin Franka, die eben in rechtsextreme Kreise gerät. Und das ist ja dadurch halt ein immer aktuelles Buch. Und ich finde, das spielt sich hier alles ab vor dem Hintergrund der NSU-Prozesse. Das ist die Erzählgegenwart. Und Franka erinnert sich, weil sie mit ihren Schülern, sie ist Referendarin, geht sie zu diesen Prozessen. Und sie erinnert sich natürlich an ihre Vergangenheit und hat eine Mitbewohnerin. Und sie traut sich nicht zu der zu sagen, hey, ich bin mal so für ein Jahr oder so irgendwas, als ich 16 war, war ich auch mal ganz übel unterwegs. Wie das hier funktioniert hat, warum das gekommen ist, das erzählt sie in Rückblenden. Und es ist wirklich, also zunächst mal ist es der Roman gut gefügt, gut komponiert. Gerade für eine Debütantin macht sie das wirklich richtig, richtig toll. Da ist nichts verkehrt dran. Man folgt dem. Vor allen Dingen ist interessant, dass das so, es ist so authentisch, um dieses langweilige Wort zu gebrauchen. Man versteht, warum das vielleicht passieren konnte, dass die halbweise Franka, dass die eben kurz in diese Kreise gerät, diese rechtsextrem, dieses miefige und dieses ja auch teilweise scheußliche. Da ist einer ihrer neuen Freunde, der hat eine Mutter, die eigentlich selbst aus Polen kommt und trotzdem vielleicht gerade deswegen steht ja so auf Deutschtum und muss sich da irgendwie profilieren. Und sie hat eine Großmutter, die Füchsin, wie sie genannt wird, die sie eigentlich auch sehr mag und die gar nicht unsympathisch rüberkommt. Man erlebt, sie ist jetzt keine Hauptperson, aber die hat selbst, plötzlich stellt sie dann fest, dass dieses Haus, in der die Füchsin lebt, das war Juden enteignet worden. Und diese ganze Geschichte ist also nichts Neues, aber wie ich finde, sehr gut literarisch umgesetzt. Mein Platz 4, Annegret Liebholz, Untergrund. Was ist dein Platz 4?
Ja, mein Platz 4 ist Jehona Kizais Debütroman und der hat den schönen kurzen Titel Ö. Also das ist dieses E mit dem Trema mit den zwei Punkten und ist bei Wallstein erschienen. Und dieses Ö ist der am häufigsten gebrauchte Buchstabe im Albanischen und ist ein besonderer Buchstabe, weil wenn er am Ende eines Wortes steht, wird er gar nicht gesprochen, verändert aber die Aussprache des Wortes, soweit ich das verstanden habe. Ich war in Albanien im Urlaub im Sommer, deswegen hat mich gleich dieses Buch sowieso sehr angesprochen. Jehona Kizaj ist 1991 im Kosovo geboren und ist in Göttingen aufgewachsen, hat dort, hat in Hannover Philosophie, Germanistik und Literaturwissenschaft studiert. Und dieser Roman, der ist ganz dünn, aber der ist ganz, ganz fein gearbeitet. Und es geht letztlich um Kriegstraumata der übernächsten Generation. Also die Protagonistin geht zum Zahnarzt, weil sie sich ein Stück Zahn abgebissen hat. Und dann wird direkt klar, dass sie also praktisch körperlich Traumata verarbeitet, dass sie so stark mit den Zähnen knirscht, dass da alles unter Spannung steht und dass das auf die Schrecken zurückgeht, die ihre Familie im Kosovo-Krieg erlebt hat. Und das ist, sie erzählt auf hohem sprachlichen Niveau und sie erzählt praktisch mit einer besonderen Sprache von Sprachlosigkeit. Und deswegen ist auch dieser Titel dieses Romans irgendwie so ein genialer Schachzug, weil er halt der Roman kreist um eine Leerstelle. Und sie ist halt auch, ihr ist es halt auch ganz wichtig, dass eben dieser Kosovo-Krieg nicht in Vergessenheit gerät. Also sie hat zum Beispiel erzählt, dass der Überfall auf die Ukraine geschah, vor fast vier Jahren, ne? Gott. Dass dann halt gesagt wurde, ja, jetzt ist ja wieder in Europa ein Krieg seit sowieso. Und dass aber ja der Kosovo-Krieg, wo unfassbare Dinge passiert sind, dass da eigentlich niemand mehr sich so richtig dran erinnert. Und als wir jetzt in Albanien und auch im Kosovo waren im Sommer, fand ich das halt so interessant. Wir waren halt in Pristina unter anderem, das ist halt eine ganz moderne Stadt. Und dann in den umliegenden Dörfern sieht man halt fast nur moderne neue Häuser. Und ja, weil halt alles niedergebrannt war, weil alles kaputt und zerstört war und die ganzen Menschen vertrieben oder ermordet wurden. Und es gibt in Pristina auch so ein Museum, das ist ein ehemaliges Kaufhaus, gibt es jetzt seit 2 Jahren, das heißt Reporting House, wo sie halt wirklich versuchen, die Erinnerung wachzurufen und zum Beispiel Dokumentation von der BBC und so weiter über den Krieg dort zeigen und verschiedene, ja, wenige Ausstellungsstücke, aber ganz junge Leute führen einen da rum und erzählen davon. Also ja, dieses Buch ist wirklich großartig. Sie hat dafür auch gerade einen Preis, den Literaturpreis der Landeshauptstadt Hannover erhalten, völlig zu Recht. Und vielleicht kriegt sie ja noch andere Preise.
Wäre ihr vielleicht zu wünschen, genau. Mein Platz 3, jetzt kommen wir mal, gehen wir bei mir mal aufs Treppchen und danach kommt dein Platz 3, der mein Platz 5 ist. Mein Platz 3 ist Wolf Haas' Wackelkontakt, das vielleicht originellste Buch dieses Jahr, du hast auch davon gehört, vorhin schon mal erwähnt, war zum zweiten Mal in Folge auf der Shortlist in der Finalrunde des Leipziger Buchpreises. Ja, ein Bestseller-Autor, der vielleicht auch deswegen diesen Preis jetzt zweimal nicht bekommen hat, vielleicht auch nicht. Also dieses neue Buch hat mich Anfang des Jahres umgehauen, muss ich wirklich sagen. Und zwar vor allem, weil es so, sowas habe ich noch nicht gelesen. Es hat eine ganz einfache Idee. Es geht um einen Mann, der ein Problem hat mit der Technik. Wackelkontakt holt einen Techniker. Und während der Techniker dort eben sich zu schaffen macht und das Problem lösen möchte, liest er ein Buch. In dem Buch geht es um einen Mafia-Aussteiger. Und der Mafia-Aussteiger wiederum, dieser Geschichte, der kommt in den Zeugenschutz und ist im Gefängnis kurz und liest dann in diesem Gefängnis ein Buch. Und in dem Gefängnis geht es um einen Mann in Deutschland, der auf seinen Elektriker wartet. Und das ist alles so ineinander verflochten. Diese Geschichten laufen aufeinander zu und da darf man gar nicht so viel verraten, dann spoilert man. Ich bin mir ganz sicher, dass, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass der eine oder andere von Ihnen dieses Buch auch gelesen hat. Das war auf der Bestsellerliste auf Platz 1, der zweite Nummer 1 Hit von Wolf Haas. Aber ich finde, da hat er sich selbst übertroffen. Das ist wirklich hochinteressant und auch ganz schmal. Und am Ende gibt es noch ein paar Twists, die man, einen sieht man, den größten sieht man kommen, vielleicht, durchaus. Und ich verrate ihn hier jetzt trotzdem nicht. Also wirklich wahnsinnig originell und sehr unterhaltsam. Wolf Haas, Platz 3, Wackelkontakt. So, was ist bei dir auf dem, was ist bei dir auf dem Treppchen? Was ist bei dir der Bronzerang?
Bei mir ist auf Platz 3 Jonas Hassen-Kemiri, Die Schwestern, erschien bei Rowohlt in der Übersetzung von Ursel Allenstein. Das ist dein Platz 5, habe ich herausgehört.
Genau, den haben wir ja auch im Podcast besprochen. Jetzt muss man nochmal sagen, dass du hast mich schon mehrere Mal darauf hingewiesen, dass auch der Abend mit Herrn Kemiri im Literaturhaus wirklich absolut Bombe gewesen sei. Das glaube ich dir sofort.
Und die beste Lesung meines Lebens, hatte ich im Überschwang der Gefühle gesagt.
Ja, vielleicht stimmt das.
Ich stehe auch noch dazu.
Dass, ja. Ich glaube, dass ich, da kann man nicht auf das Buch schließen. Man kann dieses Buch ist auch herausragend, finden wir beide. Ob daraus immer eine gute Lesung werden muss, weiß man nicht. Aber wir reden jetzt mal hier nur über das Buch. Ja, es geht um drei Schwestern, die teilweise nordafrikanischer Herkunft sind, und der Ich-Erzähler ist das auch. Der setzt sich in den, zu denen in Beziehung, ist zufälligerweise Schriftsteller wie Kemiri.
Man muss noch dazu sagen, es spielt in Stockholm und Jonas Hassen-Kemiri ist Schwede, ne? Genau. Und lebt aber gerade in New York. So, das nur, um das kurz einzuordnen.
Die Schwestern haben so eine Art Fluch. Alles, was sie glücklich macht und alles, was wunderbar ist, muss zu Schanden gehen. Ja, das ist so ein kleiner Trick vom Erzähler, dieses Motiv hier einzuweben. Man vergisst das immer wieder. Aber in Wirklichkeit geht es eben darum, es gibt die drei unterschiedlichen Leben dieser Schwestern. Jede ist wunderschön, aber alle sind irgendwie anders. Und der Erzähler hat auch sein Leben. Und da geht viel auch natürlich um die Bikulturalität. Und er streckt sich alles über 700 Seiten, ist ein bisschen Jonathan Franzen-like, der in dem Buch, glaube ich, auch einen Name-Check bekommt, bisschen spöttisch an einer Stelle. Genau, hören Sie die Folge mit dem Jonas Hassen-Kemiris Die Schwestern nochmal nach, da haben wir das alles noch umfangreicher erörtert. Eines der besten Bücher, einer der besten Page-Turner dieses Jahres.
Und steht's nicht auch gerade, es ist doch gerade nominiert worden in den USA für eines der 10 besten Bücher des Jahres. Also auf jeden Fall, ich folge Herrn Kemiri natürlich auf Instagram, damit ich nicht verpasse, was er so gerade treibt. Und da hat er das gerade ganz stolz gepostet. Ich muss aber, es hatte kein literarisches Kriterium, Achtung, er hat sich sehr verändert, seit er vor einem Monat bei uns war. Er trägt jetzt einen Bart. Damit bin ich nicht einverstanden.
Dann schreib ihm das doch über Instagram.
Mache ich, wenn ich mal Zeit habe.
Wir bleiben in Amerika. Mein Platz 2, Silbermedaille für Taffy Prodesser Agnes, Die Fletchers von Long Island. Das ist nun wirklich ein Buch.
Ja, da muss ich noch mal ganz kurz sagen, das haben sie uns angeboten als Lesung und nicht, aber so spät, irgendwie so 4 Wochen, bevor die Frau kam, da ist natürlich alles verplant und fertig und gedruckt. Und ich bin ein bisschen traurig jetzt, als ich das bei dir auf Platz 2 entdeckt habe.
Ich bin aber, glaube ich, einer der größten Fans. Ich hatte das auch mal in einem auf dem Podium hier in die Buchhandlung Wassermann in Plankenese. Macht ja immer, ihr macht Wassermann-Quartett, bin ich Teil davon. Liebe Antje, vielleicht wirst du ja auch mal eingeladen. Ist immer ganz, ganz nett, darüber Bücher zu sprechen. Ich erinnere mich doch so ein bisschen locker daran. Ich glaube, außer ich an dem Abend, jetzt zwei meiner Kombattanten fanden das, glaube ich, nicht ganz so. Oder nee, eigentlich nur eine. Und ich fand's großartig. Amgard Segers, meine ehemalige Kollegin vom Abendblatt, fand's auch super. Es ist ein typischer amerikanischer Page-Turner, Familienaufstellung. Es geht um eine Familie, die in New York lebt, und die haben eine Styropor-Firma, die hat der Urahn, der Jüdische, der aus Europa einwanderte, mal irgendwie aufgebaut, und dann ist ein gewisser Reichtum, und die folgenden Generationen, die hauen das natürlich alles kaputt. Und das Karl, der ist eine Tragödie in diesem Roman, der Sohn des Firmengründers, der wird entführt und hat danach ein lebenslanges Trauma, und seine Kinder haben das irgendwie auch, besonders seine Söhne, die waren damals schon auf der Welt, so eine Art transgenerationelles Trauma, das vererbt wird. Die Tochter kam erst später auf die Welt, aber kriegt das irgendwie auch mit, und wir sind ganz nah bei dieser Tochter, bei den Söhnen, die jeder für sich irgendwie, ja, sind die so ein bisschen Loser, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist sehr spitz aufgeschrieben, sehr dialogreich und sehr auf den Punkt. Und ich lese sowas gerne. Und Taffy Prodesser Agnes, deren erster Roman hieß Fleischman is in Trouble, ist auch eine Serienverfilmung daraus entstanden. Da ging es auch schon viel um Family Business. Und ich lese das sehr gerne und es ist sehr unterhaltsam, relativ dick und ein sehr, sehr guter Schmöker, den man jetzt auch wunderbar über die Weihnachtsfeiertage zum Beispiel lesen kann.
Mir kommt das so ein bisschen vor wie Gary Steingart. Kann man das so ein bisschen vergleichen?
Ja, durchaus. So durchaus. Aber Steingart ist noch ein bisschen, der legt es nicht so ein bisschen auf diese Family-Sämigkeit an, es mal so zu sagen. Hier ist es halt ganz immer das Klassische. Das kennt man ja auch von Jonathan Franzen. Familie, drei Kinder. Und man kann mit jedem dieser, hier ist es halt auch ein bisschen überdreht noch alles. Einer der Beamer, der zweitgeborene Sohn, ist Drehbuchautor und hat nur einmal einen Hit gelandet. Da hat er eine Entführungsgeschichte, wurde zum Film. Also hat das Trauma auch irgendwie verarbeitet. Tolles Buch, wirklich. Ich habe es richtig gerne gelesen. Mein Platz 2 und dein Silberrang ist.
Ja, ich habe jetzt hier ein Nicht-Roman reingeschummelt, und zwar Christina Rivera Garza, Lilianas unvergänglicher Sommer, haben wir hier auch besprochen, auf meine dringende Bitte hin, bei Klett-Cotta erschienen in der Übersetzung von Johanna Schwering. Und Christina Rivera Garza lebt in Texas, ist aber Mexikanerin. Sie lehrt dort an der Universität kreatives Schreiben auf Spanisch. Ich glaube, das ist der einzige Studiengang, wo es das gibt. Sie ist vielfach ausgezeichnet. Sie hat für dieses Buch, für dieses Memoir 2024 den Pulitzerpreis bekommen. Und ich bin auf sie aufmerksam geworden, natürlich durch den Verlag. Und sie hat aber auch jetzt im vergangenen, also in diesem Jahr 2025, das Internationale Literaturfestival in Berlin eröffnet und wohl Herr Weimer, der Kulturstaatsminister, war so angegriffen, dass er dann sein Manuskript zur Seite geworfen hat und nur noch Hölderlin zitiert hat und Rilke, nachdem sie gesprochen hat.
Wer hätte ihm das zugetraut?
Nun ja, also in diesem Buch geht es um ihre Schwester Liliana, die im Jahr 1990 von ihrem Ex-Freund ermordet wurde in Mexiko-Stadt. Sie war da 20 Jahre alt. Und Christina Rivera Garza versucht nach 30 Jahren nachzuspüren, was damals passiert ist, aber jetzt nicht unbedingt anhand der Polizeiakten, sondern eher anhand von Tagebüchern, Aufzeichnungen, Briefen und Interviews mit den Freunden und Freundinnen. Und sie versucht praktisch ein Porträt dieser Schwester, die selber sehr, sehr begabt war, Künstlerin war, sie hat Architektur studiert, hat aber ganz viel geschrieben und es gibt einmal den Satz, sie war eigentlich die wahre Schriftstellerin in unserer Familie. Und das ist unglaublich anrührend und noch eine kleine Schlaufe, kein Mensch hier kannte diese Frau, also die Autorin und dann war sie halt in Hamburg und ein paar Wochen später wurde ja der Nobelpreis vergeben. Und in der Woche vorher spitzt sich das ja immer schon zu, wer ist im Gespräch für den Nobelpreis. Und da tauchte ihr Name auf und ich war so völlig von den Socken und dachte, wow,
wenn
ich jetzt sagen kann, ich wusste es schon immer, die Frau kriegt den Nobelpreis. Hat sie dann nicht, aber mir hat es schon gereicht an Bestätigung.
Genau, ich kannte, als ich dann bei Let Frogs guckte, wer ist denn einen Tag vor, die steht ja wirklich da drauf und da hatten wir sie hier im Podcast gerade erst besprochen. Und wir haben sie ja besprochen, auch diese Folge können Sie nachhören. Absolut beeindruckendes Buch, dein Platz 2. Jetzt kommen wir zu meinem besten Buch des Jahres. Wir haben vorhin schon gesagt, ne, das ist jetzt auch eine kleine Spielerei. Ich glaube, ich kenne deine Nummer 1 ja schon und wir haben uns beide für relativ dünne Bücher entschieden von deutschen Autoren. Du hast eine Autorin, ich habe einen Autor. Bücher, die kleines bisschen unterm Radar, obwohl meins schon mal gar nicht, denn ich sag's jetzt einfach, mein Platz 1 ist ein Buch mit dem Titel Russische Spezialitäten, stammt von Dimitri Kapitelmann, dem Leipziger Autor, den kann man hier in Hamburg kennen, der hat mal vor einigen Jahren damals hieß er noch Kühne-Preis bekommen auf dem Haberfund-Festival, den Debütpreis. Ich mag den total, den Autor, und das neue Buch ist natürlich sehr aktuell, wie man so schön sagt, ist russische Spezialitäten, es geht, das ist das Überthema, um den Krieg in der Ukraine. Der Dimitri Kapitelmann stammt aus Kiew und Das Buch ist schon autobiografisch und die Mutter, die auch in diesem Roman auftritt, ist, also es ist schon ein Roman, war auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Ich hätte, war ganz sicher, dass es auf der Shortlist landet und ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass es der Jury nicht so leicht gefallen ist, es nicht auf die Shortlist zu nehmen, aus welchen Gründen auch immer es da nicht gelandet ist. Ich hätte das wirklich hoch, für mich war das ein klarer Favorit auch. Und die Mutter und dieses Erzählers ist ja Putin-Fan irgendwie. Mhm. Sie ist auf der Seite der Russen. Das fuckt den Erzähler ziemlich ab, aber er geht damit humorvoll um. Er muss dann ertragen, dass die Mutter immer in Leipzig dort die russischen Fernsehsendungen sieht. Er reist selbst an die Front sozusagen. Er besucht dort alte Freunde. Er berichtet auch so ein bisschen immer von diesem, allgemein von seinem Identitätsstatus vielleicht als, als Außenseiter. Also er ist, sein Vater ist von der Religion her Jude und das spielt da auch ein bisschen in eine Rolle, wie er sich sieht als Ukrainer, als Spross eines Juden. Seine Sprache übrigens, die er mehr liebt als alles andere, ist das Russische. Und darum geht dieses nicht allzu dicke Buch. Und das ist immer wieder auch sehr lustig. Und das hat mich so für dieses Werk eingenommen. Es geht um schwere, schwergewichtige Themen, aber es ist ganz leichtfüßig. Mein Platz 1, die Kapitelmals russische Spezialitäten.
Und jetzt kommst du. Ja, toll. Schön. Also finde ich einen guten Platz 1. Einen verdienten Platz 1. Ich habe mich für Verena Kessler Jim entschieden.
Das haben wir hier besprochen, ne?
Haben wir auch hier besprochen. Ha, so unoriginell. Nein.
Nein, aber ist egal.
Hansa Berlin erschien und ich fand das einfach so grandios, dieses Buch. Das ist auch wirklich ganz dünn und es ist einfach so gnadenlos böse, dass mir das einfach sehr, sehr gut gefällt. Und Verena Kessler, es ist ja ihr dritter Roman. Ich rechne ihr irgendwie hoch an, dass sie mit jedem Roman was anderes macht. Ihr Debütroman, Die Gespenster von Demmin, da ging es um die Selbstmorde nach, als die sowjetische Armee nach Pommern einrückte, sozusagen, als ich in Demmin so viele Menschen das Leben genommen haben. Der zweite Roman, Eva, da geht es um die Zukunft, um Kinderlosigkeit, um die Klimakatastrophe etc. Und hier geht's um eine Protagonistin, die irgendwie gescheitert ist, was Schlimmes erlebt hat, irgendwie neben der Spur läuft und in einer im Mega-Gym anheuert und dort als der sie einstellende Inhaber irgendwie auf ihren etwas schwabbeligen Bauch guckt, sagt: Ja, sie hätte gerade entbunden, was überhaupt nicht stimmt. Und daraus entspinnt sich so eine verrückte Geschichte. Das spielt dann auch gar keine Rolle mehr, aber einfach die macht halt einfach komplett ihr Ding und es passiert dann halt so eine Selbstoptimierung ihres Körpers, der weitergeht, als diesen Schwabbelbauch wegzutrainieren. Genau.
Harzer Roller spielt eine Rolle noch in diesem Raum. Harzer Roller spielt eine Rolle.
Genau, Proteine ja. In ihrer möglichen und unmöglichen Darreichungsform eine Rolle.
Ein dunkler Witz durchzieht diesen Roman. Und
er ist wirklich bitterböse. Und
ja. Und originell, das muss man...
ganz toll geschrieben, so dass man, also es passiert halt einfach immer das Unerwartete. Und das finde ich wirklich sensationell. Und das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und einfach so eine richtig bösartige Heldin.
Habe ich auch gerne gelesen und auch das können Sie alles noch nachhören. Haben wir hier besprochen, gibt es eine eigene Folge zu Verena Kesslers toller Roman Jim. Dein Platz 1. Jetzt haben wir ihn, liebe... Jetzt
müssen wir erstmal ganz kurz durchatmen.
20 bzw. 19, Kemiri, hatten wir beide 19 Geschenketipps, waren das ja jetzt quasi. Also unsere besten Schau des Jahres.
Und ich möchte Sie bitten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kaufen Sie nicht beim Versandhändler, kaufen Sie in den unabhängigen Buchhandlungen Ihre Bücher. Die sind genauso schnell da wie bei A... Und Sie könnten zum Beispiel an den Schwanenweg gehen, in die Buchhandlung im Literaturhaus, die es da seit wenigen Wochen gibt. Und Janmaja Oglu bestellt Ihnen alles, was Sie haben möchten. Aber bitte kaufen Sie nicht im Internet. Danke.
Kaufen Sie auf keinen Fall im Internet. Kaufen Sie, wie gesagt, zum Beispiel im Literaturhaus bei Janmaja Oglu. Kaufen Sie vielleicht auch in Blankenese bei Wassermanns. Kaufen Sie in Niendorf. im Büchereck.
Es oder bei Lüders oder bei Christiansen oder bei Christiansen und Dobernick oder wie oder sie alle
bei den
heißen.
Ganzen tollen Eimsbütteler Buchhandlungen. Es gibt so viele wunderbare hier.
Buchladen in der Osterstraße.
Es macht auch so Spaß, da hinzugehen. Ne? Buchhandlung zu gehen ist ja einfach super. Also, da haben Sie jetzt, Sie könnten nach 19 Titeln fragen. Bei diesen Buchhandlungen, es kommen noch zwei dazu, die haben auch ein Spezialgeschenk.
Man kann ja auch bei jeder einen kaufen einfach. Und
zum
so
Beispiel, eine, einfach so ein bisschen eine Tour machen durch alle Buchhandlungen. Aber im Weihnachtsgeschäft ist da relativ viel los, aber ist egal. Eine volle Buchhandlung macht auch Spaß. Also, es gibt noch einen Spezialtipp von jedem. Jeder hat noch ein Sachbuch mitgebracht, das man sehr gut verschenken kann. Ich kann nicht anders. Ich muss ein gewissermaßen ein Abendblattbuch empfehlen. Das Buch zum Podcast nämlich. Sie kennen vielleicht unseren wunderbaren Podcast Ich sehe was, was du nicht siehst von Kunsthallenchef Alexander Klar und von Lars Haider, dem Chefredakteur, dem Regionaljournalismus und Podcastjournalismus-Giganten Lars Haider. Die machen diesen schönen Podcast, reden immer über Bilder, gucken die sich an und dann sagen sie, was sehen wir denn hier eigentlich? Und die wichtigste Arbeit, was diesen Podcast angeht, aber immer meine Kulturredakteurskollegin Vera Fengler gemacht. Die hat nämlich dann für unser Online-Portal und für die Zeitung, die Texte einfach nochmal ganz klar, was ist dieses Kunstwerk, wann wurde es geschaffen und von wem, sehr kenntnisreich, sehr pointiert. Das waren 66 Texte, die es Eingang in dieses Buch gefunden haben. Das ist quasi ein Rundgang durch die Kunsthalle hier mit 66 Werken und das ist wunderbar gestaltet. Natürlich sind alle abgebildet in diesem sehr schönen Buch und Vera hat 66 fachkundige Texte geschrieben, die sehr lebendig sind. Dieses Buch ist ein Kunsthallenverführer, würde ich sagen, ein Kunstverführer. Man bekommt automatisch Lust, in die Kunsthalle zu gehen. Was ist denn dein Spezialtipp, Antje?
Mein Spezialtipp ist nicht etwa ein Sachbuch, sondern ein Comic, und zwar von Mia Oberländer, Saloon, in der Edition Moderne erschienen. Und das ist das Buch für Weihnachten, weil es so bitterböse über Familienfeiern und Treffen der buckligen Verwandtschaft zu Gericht zieht, sozusagen. Es ist einfach unfassbar witzig. Und ich bin ja sowieso ein großer Comic-Fan, weil sich da so viele Sachen einfach treffen. Und Mia Oberländer ist hier in Hamburg ansässig, ist gerade 30, glaube ich, und hat mit ihrem Debüt-Comic Anna auch schon den wichtigsten Comicpreis Deutschlands gewonnen, den Bertolt-Leibinger-Preis. Und das ist jetzt ihre nächste Arbeit. Also die illustriert auch für verschiedenste Zeitungen, auch fürs Zeitmagazin, hat auch schon für die New York Times gearbeitet. Und sie ist einfach eine wahnsinnig fantasievolle und witzige Zeichnerin und Erzählerin. Alleine in dieser, ich habe auch eine Lesung, Comic-Lesung von ihr erlebt. Es gibt da diese Szene, wie die Tochter da zur Familienfeier fährt, und zwar im Prosecco-Express. Also dieser Zug sieht halt aus wie so eine Prosecco-Flasche und wird dadurch gestartet, dass der Korken rausknallt. Also das kann ich jetzt irgendwie ganz schwer in Worte fassen. Sie müssen das einfach selber sehen. Der Familienvater, der so ein bisschen ängstlich und verzweifelt ist, ist manchmal ein Hund und manchmal ein Mensch. Und es geht einfach so richtig zur Sache. Es sind da so die Klischees, und wir kennen das ja alle, wir fahren voller Freude nach Hause und nach einem ersten Tag ist es schön, am zweiten Tag gibt es leichte Spannung, und bei mir war es immer so, am dritten Tag war dann echt das Ende und es wurde sich so richtig gestritten, oder ich habe mich gestritten, meistens mit meiner Mutter.
Absolut,
leider.
Absolut nachvollziehbar. Ich kenne den Band nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen.
Ist auch gerade erst erschienen, in der, wie gesagt, Edition Moderne, ist ein Schweizer Verlag. Es ist ein wirklich fantastisches Buch und das macht so viel Spaß. Also
Graphic Novels lohnen sich wirklich sehr, sehr oft und sind auch wirklich ein sehr schönes Geschenk. So, haben wir's.
Das war jetzt, ich glaube, wir haben es, oder?
Ja, ist eine XXL-Folge. Ich hoffe, wir haben Sie nicht gelangweilt und Sie fühlen sich inspiriert. Und wie gesagt, falls Sie noch Geschenke suchen, dann haben wir Ihnen vielleicht eine Handreichung hier gegeben. Liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen Ihnen und euch dann vielleicht auch nicht nur gutes Lesen und gutes, sondern auch gutes Einkaufen in diesem Fall.
Und auch schöne Feiertage.
Sagen wir einfach mal so, ne?
Eine geruhsame Zeit. Man denkt ja immer, man hat so viel Zeit zum Lesen. Wir wünschen Ihnen einfach die Zeit, die sie brauchen.
Genau, und wenn sie diesen Podcast nach Weihnachten hören, dann ist es einfach nur das wunderbare Best-of von 2025. Das ist unser Resümee, unser literarisches des Jahres.
Wer weiß, was nächstes Jahr alles
für tolle Bücher kommen. Wir freuen uns auf nächstes Jahr. Wir verabschieden uns. Bis demnächst.
Viel Spaß beim Lesen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.